Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Von einem Hafen in Hamburg zum anderen mit Flug davor. Denn der letzte Podcast fand mit dem Multitalent Konstantin Friedrich Balleck an den Fischauktionshallen mit Blick auf große Dampfer statt. Heute finden sich Fips und ich uns 12 Kilometer nördlich nahe des Airports Hamburg wieder. Dort haben wir eine Begnadete aufgenommen, die sich eigentlich auf dem Weg nach Irland befindet. Was sie dort vorhat und ob sie so gut wie ihre Namensschwester Louisanne singen kann. Herzlich willkommen, der Hotelier sowie Inhaberin von Moritz Consulting, Annette Moritz.
Hallo, hallo.
Na, Begnadete?
Begnadete, da wundere ich mich schon, was Begnadete heißt und was du darunter verstehst vielleicht.
Das ist seine Namensdeutung.
Ist es so?
Ja.
Ach krass.
Ja.
Das ist ja jetzt hier schon ein richtigen Wissensschub, den ich kriege.
So, das war schön mit dir.
Oh mein Gott, sage ich da gleich bei Begnadete.
So lustig, So lustig. Also manche hören die Podcasts von mir ja doch, die auch Gast sind und dann sagen, nee, habe ich schon nachgeguckt, wusste ich schon. Und viele wissen das, viele wussten das nicht.
Was hab ich dir, wusste ich tatsächlich nicht.
Was habe ich dir mit Saschas erzählt, was sind die?
Beschützer.
Ja. Sehr gut, gut zugehört eben.
Da sitzt ja eine Begnadete mit einem Beschützer. Ich habe eher gedacht, so Begnadete, du hast mich aufgesammelt, so als Pilgerin oder irgendwie sowas.
Dann bist du begnadigt. Die Begnadigte.
Oder so, ja.
Nicht die Begnadete.
Was haben sich denn meine Eltern dabei gedacht?
Vielleicht gar nichts.
Ich glaube auch. Also darüber haben die gar nicht nachgedacht. Aber das gibt mir ja so ein bisschen Denkstoff, was mit meiner Namensgebung, was das vielleicht so für, aber was ist mit sehr auf sich hat, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Krass.
Spannend, ja.
Ja, super spannend. Ja.
So, Fips Einsatz hier in Hamburg beim Airport. Wieder was Neues. Du hast keine Angst mit mir hier im Wald.
Nein, wir haben uns übrigens auf dem Parkplatz Kiss and Fly getroffen und sitzen jetzt hier so ein bisschen im Wald und vor uns eine 100 Jahre alte Eiche.
Mindestens.
Ja.
Kiss and Fly muss man dazu sagen, das so nennt sich da die Abholspur für 10 Minuten und das hat natürlich auch gleich super geklappt.
Ich finde es aber süß mit dem Namen Kiss and Fly, ne? Weil ich habe dann erst gedacht, hat er das wirklich gesagt? Und ja klar, man gibt sich noch ein Küsschen und fliegt dann los.
Schöne Sache.
Total süß, weil in Hamburg ist sowieso vieles anders als in Berlin. Und ja, deswegen fand ich das auch total nett mit Kiss and Fly und jetzt im Grünen hier und vor allen Dingen tolles Wetter schon die ganze Woche.
Ja, deshalb sitzen wir auch im Dunkeln hier. Wir ahnen die Sonne nur. Ich musste natürlich jetzt zusehen, dass ich in der Nähe irgendwie einen Parkplatz finde, wo wir uns hinstellen können. Du musst dich auch pünktlich wieder wegbringen, dass es halt ist. Ja, also deshalb muss ich noch ein bisschen umdisponieren. Ich dachte, wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Alles gut. Und wir haben uns aber eben dann dein Sohn, herzliche Grüße an dieser Stelle. Das ist übrigens immer die Formel für Leute, die wir benennen und dann halt so grüßen. Ich stand da schon mit Fips und wir haben uns aber nicht gesehen. Und wir haben uns nicht gesehen und haben uns nicht gesehen. Und ich bin dann auch nicht drauf gekommen, bin dann auch so in meinem Tunnel. Und ja, was war dann? Ihr wart eine Ebene tiefer.
Du warst einfach über uns und wir waren da drunter. Und dann bist du am Geländer erschienen und ich habe einfach meinen Blick nach oben gewandt.
Ja.
Und ich wusste gar nicht, also Paul hat ja gesagt, der Airport in Hamburg ist nicht so groß. Also da werden wir ihn sofort finden. Er hat ein bisschen gelächelt und war dann doch erstaunt. Aber wenn man sich finden will, lieber Sascha, dann findet man sich.
Ach, und das ist so schön.
Ja, das ist auch so.
Ich freue mich so.
Ich freue mich auch.
Auf dich. Ja, du bist groß geworden in der DDR und hast auch, wie so viele meiner Gäste, tatsächlich nicht alle, aber viele meiner Gäste, auch eine schöne klassische Hotelausbildung. Du hast angefangen 1982 bis 1984 als Empfangssekretärin beim FDGB, im Feriendienstobjekt Binz auf Rügen. Was war das denn?
Ja, Da habe ich mir fast gedacht, dass diese Frage jetzt kommt. Ja, ist ja logisch. Und es ist ja auch so ein bisschen Historie. Ja, FDGB Feriendienst, das ist ein freier deutscher Gewerkschaftsbund, hieß es. Ja, in der DDR gab es ja ganz viele Ferienheime. Ich glaube, es gab wirklich mehr Ferienheime, als es Hotels gab, weil wir waren ja ein Arbeiter- und Bauernstaat und deswegen, ne, also waren wir da fokussiert, also dass alle da auch irgendwie Urlaub machen konnten. Und Empfangssekretär war tatsächlich eine Berufsgruppe, die es dann erst ein Jahr gab. Und zwar heute würde man, obwohl es wäre gar nicht so Hotelfachfrau, sondern es ist eine Ausbildung gewesen, die wirklich an der Rezeption stattfand, also im gesamten Logiebereich. Also ich war an der Rezeption, ich musste auch eine Art Praktikum oder einen Teil auf der Etage machen, in der Verwaltung. Also wir hatten keinen Gastronomieteil dann an der Stelle. Und heute wäre das so der Klassiker, also der ganze Logiebereich. Und ich finde das im Grunde genommen eine ganz gute Sache, weil wir waren, wenn, als wir fertig waren nach 2 Jahren, waren wir auch wirklich SpezialistInnen, würde ich jetzt mal sagen. Oder wir waren, was rollst du da die Augen? Nein, wir waren Spezialisten.
Das weiß jeder, warum.
Ja, ja, ist klar. Das war jetzt auch so ein bisschen mehr so provokant gesagt. Wir waren Spezialisten. Und waren dann auch fit in dem Bereich. Und das hatte natürlich ganz viel mit Hotel zu tun, in gewisser Weise, weil wir die gleichen Arbeiten gemacht haben. Wir hatten dann Berufsschule in Greifswald. Das war eine Berufsschule für die gesamte DDR. Und da waren alle, also die den Beruf erlernt haben. Es gab 3 Klassen. Und auch die Interhotels, die also Hotels des Reisebüros, alle waren letztendlich dort und es gab da keine Trennung, weil das so eine ganz neue Berufsgruppe war. Und ja, es war natürlich was noch. Also,
aber letztendlich kann man sagen, das war auch Rezeptionistin dann.
Heute würde man Rezeptionistin sagen, wobei wir wirklich noch einen Teil, also wenn man heute sagt, diese Hotelkaufleute, also wir hatten auch einen Teil von, also den Kaufleuten mit dabei. Also wir hatten ein halbes Jahr, waren wir in der Verwaltung, so nannte sich das, und wir haben dann den kaufmännischen Bereich auch mitgemacht.
Und Feriendienst vom FDGB sind subventionierte Urlaubsreisen im Inland für Werkstätige.
Ach, ist das toll.
Ja, oder?
Also, das ist so eine super Definition.
Ja.
Und ich war dabei.
Ja, okay. Wie lief denn diese Ausbildung ab? Kannst du vielleicht wesentliche Unterschiede zu der heute herkömmlichen nennen, soweit du sie kennst?
Für mich war schon mal ganz entscheidend, ich war erst 16 und heute finden ja Ausbildungen auch wirklich erst statt. Viele machen jetzt Abitur und sind dann schon 18 und mit 16 war ich dann das erste Mal weg von zu Hause. In Binz und auch in Greifswald war ich im Internat.
Greifswald, bist du aufgewachsen?
Nee, ich bin auf dem Darß aufgewachsen, auf dem wunderschönen Darß in Prerow. Und das heißt, ich bin dann weg von zu Hause und das war natürlich toll, weil für mich war Prerow damals natürlich so ein bisschen piefig und ich dachte, ja, also ein bisschen mehr raus da, weg von der Halbinsel. Und jetzt kann man sich natürlich über Binz und Greifswald streiten, ob das jetzt so ein bisschen weltoffener ist, aber zu der Zeit war das so für mich schon mal. Und ich bin ins Internat gegangen. Und ich glaube, das ist so für einen jungen Menschen schon mal die erste Herausforderung, wirklich weg aus diesem behüteten Elternhaus und auf sich selbst gestellt, Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und was auch anders war, also wir hatten ja noch mehr Ausbildung, glaube ich. Also wir wurden nicht nebenbei ausgebildet und es gab richtig Ausbilder. Wir hatten Lehrunterweisung, wo wir wirklich nur also einen ganzen Tag praktische Übungen hatten, wie wir was machen, wie wir was sagen, wie wir etwas umsetzen. Und uns hat man auch gar nicht sofort an den Menschen so extrem allein rangelassen, sage ich jetzt mal. Also wir waren immer zu zweit, also mit einem Facharbeiter. Ich glaube, es war etwas intensiver. Es war nicht immer einfacher, weil da auch immer jemand stand, der dir deine Fehler aufgezeigt hat, der dir aber auch geholfen hat. Und es war intensiv. Und auf der einen Seite war es eine Herausforderung, auf der anderen Seite war es eine extreme Sicherheit. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit die Ausbildung auch für Unsicherheiten sorgen, weil oft auch gerade im Klein- und Mittelstand Auszubildende schon mit Fachkräften verwechselt werden ab einer gewissen Zeit und die dann Dinge allein machen müssen und gar nicht das Know-how haben. Ich meine gar nicht fachlich, sondern weil sie die Lebenserfahrung gar nicht haben.
Ja gut, aber es ist auch unterschiedlich. Ne? Manche können das, mit denen kannst du es machen und manche nicht. Dann muss man als Ausbilder muss man da das Gefühl für haben, wer was kann und entsprechend
ja,
handeln.
Ja, und trotzdem auch dies können. Die haben ja trotzdem das Recht für mich, also aus meiner Sicht, auf auch auf Ausbildung. Mhm. Und wenn ich vielleicht schon einen Hintergrund habe, also einen Background, dass ich vielleicht schon aus einem Hotelbetrieb komme oder dass ich also da schon Erfahrung habe oder dass ich einfach pfiffig bin, möchte ich trotzdem auch ja die gleichen Möglichkeiten der Bildung auf jeden Fall haben. Dann ist es eben was anderes wie mein auszubildender Kollege, also weil der muss dann andere Dinge erfahren, aber ich möchte trotzdem die Zeit vielleicht haben für diese Art der Bildung. Mhm. Ja.
Okay, gut. Und dann hat dir das so gut gefallen, dass du gleich dort geblieben bist als Rezeptionistin?
Erstmal, also tatsächlich wollte ich da auch sofort weg, weil ich wollte natürlich in ein Hotel. Mhm. Und als ich Kind war, ich habe ja wie gesagt in Prerow gewohnt und Warnemünde ist nicht weit weg, da sind wir immer zum Kindergeburtstag nach Warnemünde gefahren, ja, ins Hotel Neptun.
Ja.
Und das war ja nun ganz großes Kino, ja, also da war ja für mich die große weite Welt zu Hause.
Allerdings.
Und ich habe da als Kind gestanden tatsächlich, wir sind ja immer in diese Milchbar und dann in diese Broiler-Gaststätte und dann stand ich aber in dieser Halle und für mich war das so, da trifft sich alles, das ist für mich ja weltmäßig und ich habe mir damals vorgenommen, hier werde ich mal arbeiten und tatsächlich nach der Ausbildung war das dann so, ich habe da noch eine Zeit lang gearbeitet und dann habe ich mit einer Freundin also einen Ausflug nochmal nach Warnemünde gemacht und dann stand auch fest, also die Zeit beim FDGB Feriendienst ist vorbei. Es geht jetzt weiter und ja, dann habe ich glaube ich so ein Jahr war ich da glaube ich, ne? Du weißt das wahrscheinlich besser als ich.
Also hier stehen zwei.
Zwei.
84, ne? Bis 86.
Ja, doch, ja. Wenn ich mir überlege, was da so alles also noch passiert ist, so am Rande, weil das war natürlich auch ein bisschen wildes Leben, weil da war ich dann in der WG und habe dann da so...
Du und wild?
Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ganz schwer. Und da haben wir natürlich auch die Nacht zum Tag gemacht und ja, haben also aber auch viel gearbeitet. Aber das müssen dann zwei, also das bei dem, was ich erlebt habe, müssen zwei Jahre gewesen sein. Wobei, ne, wir haben gefeiert, wir haben aber auch gearbeitet. Also das muss man echt sagen. Da gab es dann kein Vertun. Ja, nach zwei Jahren habe ich dann auf Rügen meine Zelte abgebaut.
So, komm mal, hier ist jetzt
Dörnershop.de.
Otto Dörner, ein LKW, der macht jetzt hier Pause. Das ist also auch,
ja,
das ist ja die große Bundesstraße hier, die von der Autobahn abgeht. Und hier ist so ein langer, langer Streifen. Hier haben wir schön Ruhe, aber dann machen die Leute hier Pause. Ne?
Und wir die Idee, ja, die du hattest, die haben ja noch ein paar andere.
Ja, leider. Hm. Ich habe das leider auch nicht abgesperrt hier.
Genau. Podcast-Aufnahme heute hier.
Ruhe. Ja.
Genau, beim nächsten Mal dann. Ja.
Ja, Hotel Neptun ist natürlich eine Legende. 1969 war der Baubeginn, 4. Juni 71 Eröffnung, 64 bis 68 Meter hoch. Mhm. Weil ich gerade gelesen habe, die das neu vermessen, soll jetzt 68 Meter sein. Kann ich nichts weiter dazu sagen. Mhm. Rund 2,2 Millionen Gäste aus 122 Ländern, über 9 Millionen Übernachtungen in 338 Zimmern bis heute. Heute ein Warnzeichen von Warnemünde, also ein Wahrzeichen wollte ich eigentlich sagen.
Und immer noch.
Immer noch und umso mehr. Und 4 Jahre hast du da verbracht. Mhm. Erzähl mal. Also das war ja für euch auch, das ist ja das Hotel der DDR gewesen, eigentlich für Westtouristen gedacht. Mhm. Ne? Und du hast ja noch eine ganze Menge mitbekommen und vor allem ja auch bis 1990 das auch noch gemacht. Das ist ja auch dann eine interessante Zeit.
Ja, also wie ich schon sagte, das war so mein Kindheitstraum. Und ich habe neulich mal gehört, wenn man was richtig visualisiert, dann also und daran glaubt, dann findet es auch statt. Man muss natürlich auch eine Menge dafür tun oder sich da also auch dranbleiben.
Ich habe mir so gewünscht, dass wir einen Podcast zusammen machen können. Hat geklappt.
Siehst du, man muss es nur visualisieren in seinem Kopf. Also und ja, dann habe ich angefangen und interessant ist da wiederum, ich habe ja gerade gesagt, so in der Berufsschule, da gab es gar keine Trennung so zwischen Hotelmädels und FDGB-Mädels, so nenne ich das mal. Das war denn da allerdings schon nochmal so ein bisschen anders. Ne? Dann kamen wir, also wir waren zwei. Ich habe da mit einer Freundin angefangen und mussten uns da bewerben, sind auch genommen worden. Und das war natürlich ganz großes Kino für uns. Aber bei den Kollegen waren wir natürlich erstmal, ja, auf der untersten Stufe der Treppe, weil wir nicht diese Ausbildung hatten. Und Im Prinzip, wenn man ganz genau das sich betrachtet, haben wir da nochmal unsere Ausbildung gemacht. Also ich habe angefangen wirklich am Portierposten und habe da ein halbes Jahr am Portierposten nur gestanden. Das heißt, Portier Schlüssel rausgeben, für die Post zuständig sein. Dann gab es, ich war für die Zimmer, den Zimmer für den Roomservice war ich zuständig, habe das aufgenommen und habe das dann mit so einer Luftpost an das Hauptbuffet geschossen. Und da gibt es übrigens eine totale Superstory. Da hat einer Ginger Ale bei mir bestellt und ich wusste überhaupt nicht, was das ist im Osten. Ginger Ale. Und ich habe das dann so geschrieben.
Das gab's bei euch?
Nee, es gab's nicht.
Okay. Mhm.
Wir hatten nur Atri und Limonade.
Bei euch?
Bei uns gab's es nicht. Bei uns gab's es nicht. Und Ginger Ale hat er bestellt und ja, und dann habe ich das geschrieben, wie ich es gehört habe.
Ja.
Und dann hat das Hauptbuffet angerufen, welcher Depp denn da unten ein Portier hat, also mit J und was ich da alles so gemacht habe. Und dann hat er zu mir gesagt, und wenn da jetzt einer Canapés bestellt, dann schreibst du auch Couch drauf oder was? Und ja, aber weil das war schon auch ein bisschen exotisch, da zu arbeiten. Wir hatten natürlich auch im Restaurant Angebote. Das hatte nichts mit den Restaurants, in die wir gegangen sind, dann außerhalb des Neptuns zu tun. Also, weil wir ganz andere Produkte hatten, weil wir ganz andere Waren hatten. Weil
Lisa, es war, für Westtouristen.
Ja, nicht nur.
Nee, immer noch, bis Erich kam, Erich Honecker, und gesagt hat, das soll fürs gemeine Volk geöffnet werden. Hm. Und dann wurden bis 1989 jährlich knapp 21.000 FDGB-Urlaube.
Siehst du, da bin ich wieder zu meinen Wurzeln zurückgekehrt.
Ja.
Haha.
Ja.
Also, ja, aber da muss ich sagen, FDGB, das war auch spannend. Ich muss jetzt lügen, aber es gab so 3 oder 4 Etagen dann nur, die dann für FDGB-Gäste geöffnet waren. Die waren auch anders ausgestattet. Die hatten also eine, also heute würde man dann eben sagen, eher im Low-Budget-Bereich, wobei das natürlich dann immer noch wesentlich besser war als in so einem FDGB-Ferienheim. Und die, also wir hatten ja, also beim FDGB-Feriendienst in Binz hast du zum Beispiel Essenmarken bekommen, wenn du dann da also zum Essen gegangen bist. Und das war da nicht so. Wir haben eigenes Geld gehabt im Neptun. Also wir hatten Hotelgeld. Und wenn du angereist bist, hast du...
Also Monopoly sozusagen.
Ja, wir haben Monopoly jeden Tag gespielt. Und sowohl also die Gäste aus dem NSW, nicht-sozialistischen Währungssystem, als auch die FDGB-Gäste haben dann das Geld bekommen. Das Problem war eben aber, die FDGB-Gäste haben halt nicht so viel Geld bekommen. Und das war dann irgendwie nach 10 Tagen alle. Und dann sind die meistens abgereist,
okay.
Also weil wir einfach zu teuer waren. Und dann wurden die Zimmer natürlich wieder für teures Geld verkauft.
Ja.
Ja? Und es ist so, dass... Ja, das war eine spannende Zeit und ich glaube, da habe ich ganz, ganz viel fürs Leben auch gelernt, also auch im Verkauf, weil es natürlich darum ging, Zimmer zu verkaufen mit der höchsten Rate und ich weiß jetzt nicht, da hat ein Zimmer damals schon über 200 Mark damals gekostet, das war für mich mit 19 unvorstellbar, dass jemand so viel Geld für so ein Zimmer ausgibt, aber die haben es klug gemacht, die haben uns dann auch mal da drin wohnen lassen, also eine Nacht, damit wir wissen, was so ein Zimmer kann und damit wir besser verkaufen zum Beispiel. Wir durften keinen Kontakt haben natürlich zu den Gästen aus dem nicht-sozialistischen Währungssystem, woran wir uns natürlich aber auch nur semi gut gehalten haben, weil gerade wenn wir Nachtdienst haben oder hatten, dann hat man natürlich da auch ist man mehr ins Gespräch gekommen und es gab natürlich die berühmten Kameras. Also auch wir wurden ja ständig mit Kameras beobachtet und ja, die Stasi ging da ein und aus, das war so. Und es gehörte übrigens aber auch für uns zum Alltag. Also ich war nicht bei der Stasi, das kann ich jetzt hier nochmal für alle sagen. Ich habe übrigens auch nie meine Akte angefordert. Also viele haben es nicht verstanden, aber ich glaube, ich habe da einfach so abgeschlossen, habe gesagt, okay, ich will es nicht wissen, wenn es denn so war. Wir hatten Kollegen, die waren dabei. Ich fand es spannend, dass es einige also wirklich auch gesagt haben. Die haben einfach so gesagt, ich bin bei der Firma. Und dann wusstest du das. Und dann konntest du also mit denen auch gut arbeiten. Also ich habe jetzt kein Problem mit denen gehabt. Ich waren ja nicht meine Freunde. Und
das war eigentlich fair von denen.
Ja, die waren echt fair. Und ich habe ja, du ganz ehrlich, wir waren ja auch kleine Lichter. Also was sollte da passieren?
Ja.
Und was ich eben spannend fand, also wir hatten natürlich tolle Gäste, ne? Also damals Karl Carstens als Bundespräsident, dann Björn Engholm, auch Dann natürlich aber auch jetzt...
Uwe Barsche, sein Pendant war auch
da. Der war auch da. Ja. Dann aber auch auf Ostseite Eduard von Schnitzler. Der, wie hieß der noch?
Der schwarze Kanal,
der war auch da.
Toll, dass ich das weiß und du nicht.
Ja, ja, ich habe immer abgebrochen. Guten Abend, meine Damen und Herren oder so. Ja. Also da war dann immer Schluss. Also ich habe das nicht... Ich glaube, wir haben es gar nicht geguckt.
Da wurde der Bildschirm schwarz bei dir.
Genau, da war der schwarze Kanal. Dann aber auch jetzt Frank Zander. Und also da waren schon tolle Gäste und das war schon wie so ein eigener Kosmos dann auch, ne? Und ganz ehrlich, wir waren dann auch nicht mehr, also, oder wir waren Teil des Kosmoses. Also wenn wir dann rausgegangen sind, es gab in Warnemünde auch ja Gastronomie, wo du grundsätzlich nur als Gastronom oder als Hotelier reinkamst und wenn du aus dem Neptun kamst, ja, ne, da hattest du schon mal deine Freitickets und übrigens, wenn du aus dem Neptun kamst, dann konntest du in der DDR überall anheuern, in jedem Hotel. Ja. Also, weil das so eine harte Schule war. Also, das war es wirklich. Also, wir haben auch schon mit Zeiterfassung, wir haben eingestempelt. Bei 5 Minuten zu spät musstest du, also Viertelstunde nacharbeiten. Da gab es auch mal eine Taschenkontrolle, weil sie wissen wollten, ob du auch was rausschleppst oder was auch immer. Wir haben uns abgemeldet zu den Pausen. Also es war eine wirklich krasse Arbeitsweise. Also zum Pausen, wir mussten uns vorher eintragen, wann wer Pause macht. Du musstest eine Vertretung für deinen Posten organisieren, also von den anderen Kollegen. Wir waren abgestimmt. Wir konnten uns aber extrem aufeinander verlassen. Ich habe extrem viel gelernt. Ich habe auch viel geheult. Ich hatte auch immer meine Kündigung in der Tasche. Aber der Spaß hat einfach überwogen. Wir haben auch viel Quatsch gemacht,
das
auch
im Nachtdienst
und so.
Ja.
Wir haben auch wirklich einen Blödsinn auch manchmal gemacht. Ne? Und den weiß ich gar nicht, ob ich den hier so öffentlich immer sagen darf und muss. Aber es hat extrem zusammengeschweißt. Ich habe immer noch Kontakte zu Kollegen. Mhm. Man trifft sich immer wieder. Und tatsächlich habe ich vor einigen Jahren da einen Workshop gegeben. Und da saßen noch Leute, die ich aus der Zeit kannte. Und unter anderem meine Ausbilderin.
Ach.
Und da war ich extrem aufgeregt, ne? Als Ulla da drin saß. Und dann dachte ich, oh Gott.
Die Ulla Troller
haben wir immer zu ihr gesagt. Ne? Also an der Stelle, also wenn sie hört, ne, herzliche Grüße an Ulrike. Und ja, ich sag jetzt mal, das war schon aufregend und so ein bisschen hast du ja gesagt, das ist noch das Wahrzeichen, aber ich glaube auch, da ist es wichtig, dass da immer wieder Entwicklung und Wachstum einsetzen muss, weil nur eine Immobilie bringt es auf Dauer auch nicht. Nee. Also man muss auch einen anderen Zeitgeist, aber viele sind so ein bisschen nostalgisch da noch und tatsächlich gibt es da auch immer noch den Vitamineisbecher, den wir uns dann immer sonntags geholt haben, weil sonntags war wenig Anreise, da kamen erst immer die Schwedenferien abends, da war dann immer abends dann richtig bald. Und dann haben wir immer gesagt, Sonntag ist Museumstag. Da kamen dann immer so die Spaziergänger rein. Mhm. Und dann haben die sich immer umgeguckt. Und dann waren wir natürlich so ein bisschen, oh, die schon wieder. Und dann gab es immer einen Vitamineisbecher, haben wir uns immer vom Trinkgeld geholt. Und es war so mit so, weiß nicht, kennst du das noch? Das ist so ein lösliches Pulver gewesen. Das gab es so auch bei euch, nicht bei uns. Da konntest du eigentlich so wie so eine Art Saft herstellen. Und da haben die irgendwie so eine Soße draus gemacht. Da hat so ein bisschen geprickelt wie Brausepulver.
Hat aber nicht nach Banane geschmeckt, ne?
Nee, Orange tatsächlich. Orange.
Entschuldigung.
Ja, ich habe als Kind gar nicht so gern Bananen gegessen. Die wir gekriegt haben, die waren schon so verdammt braun. Das habe ich gehasst.
Ja,
heute
weiß
ich übrigens, dass die viel besser sind für die Gesundheit, diese braunen Bananen.
Das
die
ist
haben
Thema,
uns geachtet.
Das ist
so ein
Thema Bananen.
Genau, ich mochte keine Bananen so richtig, weil wenn die matschig waren, das war eklig, fand ich. Mag ich ja heute.
Nee, kann ich gut nachvollziehen.
Genau.
Wir machen dann zur Ausdauer immer Bananenmilch.
Milch.
Dann,
ja.
wenn die zu lange sind,
ja,
dann
machen wir so einen Shake rein dann auch. Ne? Also, aber auch gab es ja auch nicht Bananenmilch, auch bei Eis. Wir hatten ja nur Schoko und Vanille tatsächlich.
Ja.
Erdbeer waren wir ganz weit vorne. Aber mehr gab es nicht. Wir hatten nichts. Deswegen übrigens Annette, man erkennt übrigens, dass ich aus dem Osten komme an meiner Schreibweise. Die Ost-Annettes, musst du mal drauf achten, die haben nur ein N und kein E hinten.
Ah.
Weil wir hatten auch nicht genügend Buchstaben. So, ja. Und
ist das typisch für
ja.
einen Mann? Aha.
Ich weiß jetzt nicht, was meine Mutter, die kann ich jetzt leider auch nicht mehr befragen, aber entweder wollte, ich komme ja aus dem Norden, also ich glaube, die war so kurz und bündig, Annette, ne?
Ja.
Und nicht Annette und sowas. Und
Begnadete.
Aber wenn du eine Annette triffst mit 2 N's und einem E, kann die nicht aus dem Osten sein.
Spannend.
Ganz selten. Ganz selten.
Spannend.
Ja, ist wirklich spannend.
Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, über die Preise, das Pricing dort, das ist eigentlich das perfekte Revenue-Management, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Muss man sich einfach nur noch mal bei Ulla informieren, wie das gelaufen ist. Und dann ist jedes Hotel gut aufgestellt.
Ja, und im Prinzip habe ich mit dir auch tatsächlich immer noch Kontakt. Die lacht mittlerweile auch über bestimmte Dinge. Und ich weiß nicht, ich bin ja auch dieses Jahr etwas länger gelaufen. Und da gab es ja so einen Fluss, der hieß Ulla, da habe ich ihr das einfach geschickt. Und dann habe ich... sind wir da in einem Hotel eingecheckt, die hatten noch so, wir hatten ja gar keine Computer da am Anfang. Mhm. Also ich kenne es noch mit so, also Slips schreiben, also für so ein Rondell, wo du dann so kleine Slips geschrieben hast für die Zimmerbelegung. Es war wie so ein großes Karussell und dann hast du das immer eingesortiert, meinetwegen Name und Datenschutz war da natürlich nicht, also Name und
weiß ich gar nicht, Zimmernummer.
Also nee. Und
aber du hast anhand der Farbe. Der war jetzt nicht schlecht.
Ich gehe da mal drüber weg. Und anhand der Farbe dieses Slips, also haben wir diese Zettelchen genannt, hast du erkannt übrigens, ist es jemand aus dem Westen oder, also sage ich jetzt mal, nicht aus dem sozialistischen Land, oder ist es ein FDGB-Gast? Selbst die haben wir da noch anders gekennzeichnet. Und dann, deswegen, das weiß ich ja auch noch, wie es ohne PC geht. Mhm. Also das ist manchmal gar nicht so schlecht, also wenn man in vielen Dingen auch noch weiß, ich muss einfach nur reden, also das ist, ich muss einfach mit den Menschen in Verbindung treten. Und ja, wir sind wie gesagt da ohne Computer und aufgewachsen, und da hatte ich dieses, um jetzt wieder auf Ulla zu kommen, da war in Spanien so ein Zettel, den habe ich ihr geschickt, du, die arbeiten noch wie wir 1986, und hat sie gesagt, ja, manchmal ist es gar nicht so schlecht, dann diese Dinge wieder zu haben.
Das stimmt.
Ja,
genau. Trinken Sie mal.
Ja, ich nehme mal einen Schluck hier von meinem super Getränk.
Ja, also wir trinken übrigens keinen Alkohol, weil sie muss ja noch fliegen.
Ja, genau.
Und ich muss noch fahren.
Genau.
Zwei Sachen noch zum Hotel Neptun. Die FDGB-Urlaube, die konnten dann damals für 300 Ostmark 12 Tage Vollpensionsurlaub machen. Fand ich noch spannend. Und es gab eine Nachtbar dort und war die erste DDR-Diskothek. Mhm. Da warst du bestimmt nie drin, ne?
Nee. Also ich möchte noch mal kurz noch mal zu den FDGB-Gästen, das ist genau das, was ich gesagt habe. Das war so ein bisschen anders, weil die das Hotelgeld bekommen haben, war das ja irgendwann alle. Mhm. Und theoretisch hätten sie dann diese teuren Preise bezahlen müssen. Und sie mussten, eigentlich mussten die vorher eine kaufmännische Ausbildung haben, damit die mit dem Geld haushalten, weil es war relativ schwer dann da im Neptun. Mhm. Und deswegen sind die auch wirklich oft nicht 12 Tage geblieben.
Okay, das war jetzt so die Theorie.
Ja, ein Großteil ist natürlich geblieben, aber manche eben auch nicht. Mhm. Und dann wurden die Zimmer... Da könnte ich jetzt mal sagen, ne, Revenue und Yield und was wir da so hatten. Mhm. Die haben wir ordentlich noch verkauft, da haben wir noch richtig Marge gemacht.
Naja, muss ja Devisen rein. Das
natürlich.
Das war ja nun hauptsächlich.
Kampf um, kein Witz, das vielleicht noch so am Rande. Wir hatten jeden Mittwoch, egal ob du Nachtdienst hattest oder nicht, 13 Uhr war Teamversammlung oder Teammeeting würde man es heute nennen. Ist egal, auch wenn du aus dem Nachtdienst musstest du antreten. Und als erstes hattest du immer... Politinformation. Mhm. Da musste sich immer einer vorbereiten.
Ach, da war Schnitzler für da, ne?
Ja, er hat uns nur gebrieft, immer Montagabend dann, glaube ich, war das ja. Und man musste dann immer so ein bisschen, also was für die Gesinnung tun, also warum wir also auch im Osten so cool sind. Und der Schluss war dann aber immer Kampf um jede D-Mark. Mhm. Das war auch ein bisschen konträr, wo du gedacht hast, sind die eigentlich blöd? Also die erzählen dir erst, wie schlimm das da alles ist oder was dagegen spricht, und dann aber wir kämpfen hier um jede D-Mark und verkaufen nur mit Halbpension oder eben mit Vollpension. Ja, und jetzt nochmal zu der Disco. Es gab die berühmte Skybar, die war ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf der, wie viele Etagen hat das Neptun, weißt du das noch? Ich weiß es jetzt nicht, egal, aber auf der obersten Etage, sage ich jetzt einfach mal.
64 Meter hoch. Also.
Genau da, und da hast du einen schönen Blick gehabt über den Warnemünder Hafen, und das war schon toll. Und dann gab es unten die Disco, und da stand nämlich natürlich Herr Schröder, und dann mit dem musstest du natürlich ganz gut können. Das Problem, wenn du im Neptun gearbeitet hast, durftest du da nicht rein, tatsächlich. Zweimal im Monat konntest du die Einrichtung des Hotels nutzen. Und ja, kannst jetzt wetten, worauf, welche zweimal wir dann immer also gegangen sind. Oder du hattest immer vom Chef of Duty oder Chef on Duty hattest du die Sondererlaubnis. Also da konnte man sich manchmal so eine Sonderregelung holen. Mhm. Also wir waren da schon drin und wir sind auch schon reingekommen. Und
aber gefeiert, das ging dann nicht.
Wie?
In der Disco.
Natürlich.
Doch. wenn das für euch mal frei war.
Also dann waren wir ganz normaler Besucher.
Okay.
Also da, ja klar, haben uns dann die Gäste gesehen auch.
Okay, also dann doch.
Also da war schon der Kontakt da. Okay. Also und man hat ja auch mit denen gequatscht. Also jetzt mal ganz ehrlich, das, was die davor hatten, das konnten die gar nicht verhindern. Also es gab Kontakte, es gab sogar Paare, also wenn man das so will. Also wir hatten Kolleginnen, die dann auch liiert waren, also weil die sich da einfach im Hotel kennengelernt haben. Einige haben das sogar, also über die Wendezeit hinaus, also die sind wahrscheinlich jetzt verheiratet oder auch schon wieder geschieden, keine Ahnung, aber das war jetzt nicht verhinderbar. Mhm. Und also das, was da passiert ist, oder das ist was ganz Normales und das konnte auch so ein Staat nicht verhindern, dass du mit den Menschen, die du cool findest oder wenn du dich nett findest, dass du mit denen einfach Kontakt aufnimmst. Nee, wir haben das schon gefeiert.
Ja, okay.
Also darüber möchte ich jetzt dann noch ein bisschen weniger sprechen.
Noch weniger, okay. Im November 1989 zerbröselte die Mauer. Mhm. Hast du das im Neptun dementsprechend deinem Lebenslauf noch erlebt und wie war das?
Ich habe das nicht im Neptun erlebt, weil ich bin im Mai 89 Mutter geworden.
Okay.
Und bin dann in die Elternzeit gegangen ab Mai. Und für mich war das insofern auch ja erstmal eine gewisse Tragik, weil man hat, also ich persönlich habe ja sowieso gedacht, ich mache das Licht aus, weil ein Großteil meiner Freunde und Bekannten haben ja die Gelegenheit ergriffen und sind über Ungarn oder dann auf den direkten Weg nachher dann gegangen. Ich mit einem kleinen Säugling habe mir das also überlegt und habe dann gedacht, nee, mach mal nicht. Also bleib mal erstmal jetzt hier ein bisschen cool. Und
hättest du es gemacht, wenn er nicht da gewesen wäre?
Ich glaube schon.
Ja, okay.
Also ich bin ja dann in Prerow gewesen zu der Zeit, also weil ich dann auf den DAS zurückgegangen bin, um die Elternzeit da zu machen. Und das war schon so ein bisschen deprimierend, weil viele gegangen sind. Und mein Plan war ja aber wieder ins Neptun zurückzugehen. Und das war schon eine wirre Zeit. Und wir haben das ja schon vorher gemerkt. Also im Mai auch schon. Ich bin ja dann, bevor ich in diese Elternzeit gegangen bin. Das hat ja nicht erst im November angefangen. Das hat ja viel, viel früher angefangen, dass auch Kollegen, die dann auf einmal nicht mehr zur Arbeit gekommen sind, weil sie über Ungarn dann weg waren oder weil einige hatten ja die Möglichkeit auch zu besuchen, das gab es ja tatsächlich, und dann sind die auch nicht wieder erschienen. Und da waren schon mal, die Totalausfälle wurden mehr, ne? Also an der Seite.
Fachkräftemangel auf andere Art und Weise.
Ja, also wir hatten da schon noch Nachschub. Nur du hast halt auch schon viel in Frage gestellt. Das haben wir ja grundsätzlich. Ich habe das schon also mal überlegt gehabt und ich habe wirklich gesagt, wenn Paul nicht da gewesen wäre, wäre ich sicherlich auch gegangen. Mhm. Also das steht fest, nur in dem Moment nicht. Und es war schon so bitter, ne, dass man so gedacht hat, ja, was passiert denn jetzt da und was wird da? Und ich habe es halt also nicht direkt in dem Hotelbetrieb erlebt, ich habe es einfach erlebt, also ja, auf der Metaebene. Und das war vielleicht auch nochmal spannend, gar nicht so dabei zu sein, weil das muss man auch nochmal sagen, im Norden, also wenn man jetzt so diese ganzen Montagsdemonstrationen, was sich ja vorher alles auch angekündigt hat, das hat ja im Norden gar nicht stattgefunden. Mhm. Das war ja Leipzig, das war ja also Dresden, Halle, der Norden war ja relativ ruhig. Mhm. Also weil ich glaube auch immer, dass es dem Norden noch immer verhältnismäßig gut ging durch die touristische Attraktivität. Und wir haben ja da auch alle privat vermietet, auch meine Eltern und so. Also da gab es gar nicht so diese Not. Also die gab es sicherlich und jeder hat da seine Gründe. Aber weißt du, wie ich meine? Also da gab es in Rostock, glaube ich, keine Montagsdemo. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber jedenfalls nicht wissentlich. Und
nicht in dem Ausmaß zumindest.
Nee, überhaupt nicht. Ne, Mecklenburg-Vorpommern hat ja schon immer ein bisschen länger gebraucht für bestimmte Dinge. Das hat ja schon der Kaiser gesagt.
Die Lieblingsbürokratie.
Ja, da hast du dich bestimmt schon drauf gefreut. Kannst du wieder abnehmen. Das mal. Wenn du dann fertig gelacht hast, darfst du deine Lieblingsbürokratie, die du gar nicht magst und auf die du dich so gefreut hast.
Ja, also ich hasse es wirklich, so ellenlange Formulare auszufüllen, also die für mich so sinnfrei sind, also wo ich dann so denke, wozu wollen die das jetzt alles wissen? Das ist ja nur Statistik und so weiter und so fort. Und dann wird es alles doppelt abgefragt und nochmal dreifach und so. Und dann hast du es ausgefüllt und tatsächlich kommt dann immer noch mal der nächste Fragebogen und noch ein Fragebogen und da stell ich in Frage bei diesem Fragebogen, ob das so sinnvoll ist und ob man die nicht mal revolutionieren kann, dass man also gezielt Sachen abfragt und nicht noch dreifach, vierfach und danach nochmal und dann nochmal eine Auswertung.
Eventuell sogar digitalisiert.
Ja, das ist ja ganz großes Kino, gerade bei den Ämtern und Verwaltungen. Und was dazu zählt, ist dann ist es so eine Beamtensprache, die du überhaupt nicht verstehst, wo du eigentlich die Quote bei 80% hast, dass du da falsch liegst. Und dann rufst du jemanden an oder du versuchst, jemanden anzurufen. Und da werde ich irre und das, sage ich jetzt mal, grenzt naja auch schon an Aggressivität, was sich da bei mir einstellt, dass ich da niemanden erreiche und da bin ich froh, dass ich Yoga atmen kann und das wegatme und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich dann auch versuche, nicht mehr aggressiv zu sein. Aber an alle, die da auf so einem Amt sitzen, wenn ich dann besonders freundlich bin, das ist dann schon nur nochmal die andere Form meiner Aggression. Also ich bin dann super freundlich und denke mir eigentlich, ich sag's jetzt hier wirklich, ich leck mich am Arsch, denke ich dann wirklich. Ja. Und das Schlimme ist, dass der dir auch nicht weiterhelfen kann und dann weitervermittelt und weitervermittelt und weitervermittelt und sich niemand, aber auch tatsächlich niemand zuständig fühlt.
Ja.
Da wäre ich irre.
Kein Verantwortungsmanagement.
Nein, bloß keine Verantwortung übernehmen und ja, nicht schuld sein und eigentlich auch nicht hilfsbereit.
Ne? Das noch oben drauf. Also das will ich jetzt überhaupt nicht pauschalisieren. Ich habe das hier hat nicht so viel mit Ämtern zu tun gehabt in meinem Leben, aber wenn, dann lief das immer gut. Da konnte ich mich nicht beschweren, ne? Aber ich kenne natürlich auch die anderen Seiten vielfach aus dem Leben der anderen Leute und von daher ist das doof, wenn die dann auch noch, dafür sind sie ja nicht da, die bezahlen die ja letztlich und wenn die dann auch nicht mal freundlich sind.
Das ist überhaupt nicht.
Und nicht so. Sinnvoll.
Nee, gar nicht. Mein Trick ist einfach, du musst die in gewisser Weise, musst du so eine Art Bedauern haben. Dann erreichst du bei denen was. Mhm. Weil dieses Selbstmitleid reicht scheinbar noch nicht aus. Du musst noch eine Schippe raufkippen und sagen, Alter, das ist ja auch schwierig, was sie machen. Und also insofern tun sie mir echt leid. Und dann hast du sie. Also das ist jetzt, es hat aber auch jahrzehntelang gedauert, bis ich dieses Bewusstsein habe und auch die Größe dafür. Ja. Vorher bin ich auch mal ausgeflippt.
Ja.
Aber da kommst du überhaupt nicht weiter.
Das leider,
kommst du
überhaupt nicht leider, weiter. Und leider hilft das keinem auch deinem Herzen.
Du musst Hilfe zur Selbsthilfe, musst du da annehmen.
Ja, ich glaube, kann jeder unterschreiben. Ich hatte gestern auch wieder so ein Erlebnis und also mir fallen auf Anhieb auch gleich 3-4 Sachen. Mhm. Und wenn ich noch länger nachdenke, noch mehr dazu ein.
Ich hatte das Thema gestern auch mit meinem Sohn und also jetzt gar nicht nur um dieses Ausfüllen, es ging um Verwaltung und ich bin ja Unternehmerin und ich glaube, ich kann sagen, ich bin eine Macherin und also in vielen Hotelbetrieben finden ja jetzt auch Generationswechsel statt und auch in den Verwaltungen scheint das ja so der Fall zu sein, was da so die Chefetagen angeht. Aber wir sind gestern einstimmig der Meinung gewesen, dass sich genau die gleiche Spezie da wieder bewirbt, also in der nächsten Generation. Das ist da, glaube ich, du musst so ein Typ sein. Ich glaube, man hat so ein Habitus dafür. Also und ich glaube nicht, dass es da so einen revolutionären Spielraum gibt da an der Stelle, glaube ich nicht.
Ganz schwer. Ich wünsche mir das immer, aber es ist ganz, ganz schwer.
Aber vielleicht muss das auch so sein. Vielleicht müssen die auch so sein. Stell dir mal vor, die wären wie wir. Hätten wir auch ein Problem.
Ja, noch so Typen, nee, lass mal.
Hätten wir auch ein Problem, Sascha, kannst du wissen.
Ja. Ich möchte das nicht bestreiten, du mit deinen hübschen.
Ja, mit meinen schönen Schuhen.
Meine Schuhe, da guckt mich immer L-O und V-E an. Und wenn man das zusammen und Englisch könnte, dann steht da Love, also Love.
Ja.
Und die guckt mich immer an, ich bin immer ganz verlegen.
Mhm. Und weißt du, was so schön ist? Also die habe ich gleich zweimal gekauft. Och. Weil ich habe die einmal gekauft und dachte dann, die sind so mega, da muss ich gleich nochmal, falls die abgelatscht sind, nochmal die nächsten. Die gibt es auch nicht mehr. Und ich habe die zweifach und die habe ich jetzt schon relativ lange. Und wenn ich damit unterwegs bin und auch in einer S-Bahn sitze oder wenn ich irgendwie auf einer Bank im Park sitze, Menschen gucken ja doch mal auch Menschen an, wenn man so sich so gegenüber sitzt. Und du zauberst mit diesen Schuhen oder nur ich zauber mit diesen Schuhen ein Lächeln aufs Gesicht.
Obwohl du immer so aggressiv bist.
In Verwaltung. Und diese Schuhe habe ich auch nicht in der Verwaltung an.
Das wäre doch mal eine Idee.
Da kommen mit Stiefeln.
Die musst du anziehen, das ist gut.
Ja, das ist überhaupt ein Tipp. Ja, das ist ein Tipp. Ja, dann gehst du mit den. Wobei, meinst du die? Ich glaube nicht. Also jetzt.
Du musst da halt, das musst du ganz einfach machen. Man muss sie auf den Stuhl knallen und die Füße auf den Tisch und dann sehen sie die.
Mhm. Und ich ziehe so an die Hände.
Ja, das habe ich auch schon getan.
Da sind sie her.
Ja. Fero, wir sind wieder zu Hause.
Ja, wir sind zu Hause.
Ja, Travel Charm seinerzeit. Mhm. War das schon Travel Charm?
Nee, Travel Hotel. Also ohne Charme.
Da war gar kein Charme dabei?
Mit mir kam der Charme.
Ja, nee, aber war es gar kein Travel Charme? Habe ich das falsch gelesen?
Es ist Travel Charme, aber als ich da angefangen habe, hieß es noch nicht Charme.
Ah, okay.
Also, sondern Travel Hotel. Und genau, meine Elternzeit war dann zu Ende. Und jetzt
Empfangschefin, Stellvertreterin,
ja,
Direktorin.
Das geht relativ zügig dann, aber mit ein bisschen Glück. Ne? Also die 90er Jahre, also diese Wendezeit ist ja für mich auch immer so ein bisschen Zeit der Glücksritter. Also das muss man einfach so sagen, weil viele Dinge haben da geklappt, die heute nicht mehr klappen würden. Als junge Mutter hatte ich ja vor, weiter am Neptun zu arbeiten. Das war dann relativ schwer, weil da ist dann doch vieles passiert, dass sie gesagt haben, ja, mit einem Kleinkind und haben wir jetzt nicht mehr den Arbeitsplatz, weil da hatten wir auf einmal zu viele Leute. Also das war ja so das Thema. Also wir waren natürlich gut ausgestattet mit Mitarbeitenden und da wollten die auch dringend welche loswerden. Und ich weiß gar nicht, fällt mir jetzt gerade noch mal so im Nachgang ein. Also eigentlich auf den Satz Sozialplan wäre ich ja ganz oben gewesen. Also ja. Ich muss da nochmal nachfragen, was sie da gemacht haben. Also und
ja, wie sich das plötzlich gedreht hat. Ne? Erst hatten alle Arbeit in alle Anführungen und dann plötzlich.
Ja, die hätten mich wahrscheinlich nicht entlassen können, aber die haben mir, glaube ich, so ein Ding angeboten, so was für mich nicht attraktiv war. Entweder weiter drei Schichten und also irgendwas war, dass ich nicht, habe ich gesagt habe, kann ich nicht. Und ich wollte ja immer noch weg von Prero. Ich wollte ja nicht in Prero bleiben, auch zu derzeit nicht.
Hat ja gut geklappt.
Und ja, hat mega geklappt. War so eine Übergangssituation. Und dann hat jemand gesagt, du, die machen in Prero ein Hotel auf. Also, und oder es war dann schon auf. Also die haben es übernommen. Und das war ein ehemaliges Ferienheim. Also eben nicht des FDGB, sondern der Stadtsicherheit. Mhm. Und das war mega spannend, weil das hat dann Travel Hotel hießen die damals tatsächlich. Und die haben alle Hotels des ehemaligen Reisebüros der DDR.
Okay.
Plus eine Anzahl von Ferienheim der Stadtsicherheit zu Travel Hotel firmiert und unter anderem auch das ehemalige Erwin Fischerheim in Prero. Ich war davor natürlich nicht gewesen, möchte ich jetzt hier nochmal erwähnen. Und ja, die waren in meiner Welt, waren die auch gar nicht so präsent. Und da habe ich dann angefangen und habe mich beworben für die Rezeption und das ist dann das Glück, beziehungsweise die haben mein Potenzial erkannt, könnte ich jetzt natürlich sagen.
Ja.
Und haben dann gesagt, wollen Sie nicht Empfangschefin werden? Weil wir haben hier niemand, der Hotel kann. Wir haben alle hier diese Rezeptionisten, also ähnlich wie FDGB, also alle 14 Tage Anreise und. Aber wir haben niemanden, der so wirklich reservieren kann und. Und da habe ich dann gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und habe das gemacht und habe gesagt, ja, ich mache das. Und eine Motivation war auch, dass ich dachte, ja, als junge Mutter, dann habe ich hier 9-to-5. War aber nicht so, weil ich mich dann wirklich reingekniet habe. Und das wirklich Spannende war, 80% der Mitarbeitenden war dann wirklich noch alte Garde. Mhm. Das war extrem spannend. Also wie die auf einmal so sich ja verkauft haben, gearbeitet haben, kommuniziert haben, wie sie sich jeder so auch dargestellt haben. Und da gab es natürlich von bis alles in dem Repertoire. Der alte Empfangschef war noch da. Ich war damals 24 und der war irgendwie 40. Also das war eine richtige Feuerprobe für mich, dann auch dort zu performen. Und jetzt kommt Ulla wieder ins Spiel, die habe ich nämlich dann angerufen und die hat mir 2 Tage extrem geholfen und hat mit mir gesagt, hier Mädchen, ihr habt ja auch wieder keine Computer, nimmst du unsere alte Mappe und dann richte ich das mit dir mal so 1-2 Tage und dann habe ich das da gerockt und dann habe ich aber auch nicht 9-to-5 und da bin ich auch froh, dass es Prero war, weil ich meine Mutter hat da noch gelebt zu der Zeit und hat sich dann extrem auch in die Familie mit reingekniet, hat sich da auch viel um Paul gekümmert. Und ich konnte dann auch mich da frei entfalten, was übrigens dann woanders gar nicht möglich gewesen wäre. Und da bin ich ihr heute noch dankbar. Und das war eine echt spannende Zeit. Und somit ist natürlich aus dem Übergang eine längere Zeit geworden. Und nach einem Jahr war ich dann auch schon stellvertretende Direktorin, weil das der Direktor kam aus dem Food Beverage und hat gesagt, ich brauche auch jemanden in Logis. Mhm. Der hat übrigens dann auch gesagt, wenn du das nicht machst, dann haue ich ja auch in den Sack, weil das ist so eine große Aufgabe. Und ja, Travel Hotel, da gab es dann irgendwie so eine rechtliche Sache und dann wurde es Travel Charm Hotel. Und das war eine extrem spannende Zeit, weil wir wirklich aus den ganzen Ferienstädten ja eine Hotelgruppe gemacht haben und weil wir wirklich...
Ach so war das, so kam es zu Travel Charm.
Ja, so kam es dann zu Travel Charm, also die mussten den Namen ändern und weil Travel Hotel Charm. War irgendwas mit Reisen dann.
Ist ja toll.
Und dann hieß es näher Travel Charm und dann haben wir auch so Touren gehabt durch alle Häuser, wir haben Standards festgelegt, wir haben überhaupt QM-Systeme eingeführt, wir haben die Leute geschult, wir waren aber extrem beteiligt, also das, was wir heute wieder mit Agilität oder mit New Work machen, das haben wir damals in gewisser Weise auch gemacht, weil so richtig hatten wir ja auch nicht alle einen Plan, muss man jetzt mal sagen. Und da waren ja so viele neue Sachen. Also es hat sich eine ganze Gesellschaft verändert. Es hat ja nicht nur eine Gründung einer Hotelgruppe stattgefunden. Die Gesellschaft hat sich verändert und hat sich so viel verändert gehabt, sodass wir alle mit gefragt waren und wir auch alle mitwirken konnten. Und das hat für meinen beruflichen Werdegang, aber auch für mein Leben, war das eine extrem wichtige Zeit und auch eine spannende Zeit. Das war, also ist nicht wiederholbar. Mhm. Und was wir da gemacht haben, also eine so krasse Sachen. Wir haben uns ja auch immer überbucht, also Prero, ne? Und dann waren da ja also viel auch noch Politik unterwegs. Ich weiß noch, wir wussten gar nicht, wer das war. Da war auf einmal der Ministerpräsident, dann haben wir den privat irgendwo eingebucht. Das kannst du heute alles gar nicht mehr machen. Und das waren spannende Zeiten, aber das war auch, ja, hatte auch viel mit Leidenschaft, mit Energie, aber auch mit Disziplin zu tun, ne? Dass wir also an uns gearbeitet haben, dass wir Dinge vorangetrieben haben. Ja, das war eine richtig coole Zeit, 10 Jahre lang.
10 Jahre, ja. Und dann bist du im Örtchen, 12 Minuten zu Fuß weiter in nordöstlicher Richtung ins Waldschlösschen.
Ja.
Als Geschäftsführerin dann.
Genau, ich bin da nochmal als Geschäftsführerin gegangen, in die Privathotellerie. Das war dann auch nochmal ein schöner Transfer, so nenne ich das mal. Ich wollte weg von der Insel. Und ich hatte schon.
Also, wenn du was willst, klappt das nicht.
Nee. Und ich hatte schon Vorstellungsgespräche ganz woanders. Und dann ist Michael Jank auf mich zugekommen, der Inhaber, und hat gesagt, willst du nicht bei mir? Und dann habe ich gesagt, nee, also will ich eigentlich nicht. Und dann haben wir uns zu einem Vorstellungsgespräch getroffen, abends 20 Uhr. Und er hat erstmal eine Flasche Weißwein auf den Tisch gestellt, weil der ist so ein Weinliebhaber und hat auch eine Vinothek. Und danach war alles klar. Also er hat dann aber auch schlagende Argumente gehabt, außer dem Weißwein. Und ich sage jetzt mal, was da cool war. Also ich habe natürlich das Wissen aus der Kette mitgebracht und habe mit ihm dann, da war ich ja gar nicht so lange danach, aber habe mit ihm eine Struktur entwickelt, weil Michael ist Inhaber und ist aber auch begnadeter Koch und er wollte sich eben nicht um diesen ganzen Geschäftsführerbereich, er wollte kochen, also eigentlich, ne? Und dann habe ich ihm das mit aufgebaut und wir haben eine gute Zeit und wir haben auch immer noch Kontakt, weil ich da auch noch in der Beratung bin und immer mal wieder auch mit ihm da gemeinsam arbeite. Und das sind, wie ich schon sage, auch in der Hospitality, ne? Wenn man sich denn hat, dann hat man sich auch ein Leben lang irgendwie. Und wenn man da cool zusammengearbeitet hat, wird man sich auch nicht wieder los. Und da war ich dann im Hotel Waldschlösschen.
Herzliche Grüße an dieser Stelle an Michael Jahnke. Ja. Und dann hast du es doch geschafft. Du hast die Insel verlassen. Du bist nach Potsdam gegangen. Ins Landhotel.
Genau.
Ins gleichnamige.
Richtig.
Als Direktorin.
Ja. Und das aber auch nochmal ein spannender Job. Das ist dann über eine Bekannte gekommen und mit meinem damaligen Partner, der dann nochmal die Hotelfachschule in Hannover besucht hatte und dann fertig war und wir dann ein gemeinsames Projekt machen wollten. Wir sind als Sanierer unterwegs gewesen. Du musst dir das so vorstellen, für die Weber Bank. Ja, und für die Weber Bank.
Ja, muss auch mal lächeln, wenn ich Fotos mache.
Genau.
Da kommt übrigens gerade ein Sonnenstrahl.
Ja, wenn also ich lächle, kommt hier die Sonne.
Also abgesehen davon, dass er vor mir sitzt, kommt er auch wirklich physisch von dem gelben Gesicht da
schön,
oben.
Schön.
Oder?
Und Potsdam war ein Sanierungsprojekt. Da ist schon jemand in der Bauphase in Schwierigkeiten gekommen und die finanzierende Bank damals, die Weber Bank, hat fertig gebaut, was eine Bank nicht so oft macht. Die sind ja eigentlich an der Verwertung der Immobilie interessiert. Mhm. Und die haben aber gesagt, wir werden die Immobilie nicht los, weil der Bau ist schon so weit fortgeschritten, dass das kein anderer erstmal kauft und wir wären dumm, wenn wir das jetzt nicht nutzen. Und das war auch nochmal ein super spannendes Projekt, weil wir haben ja nicht sofort ein Hotel übernommen oder ich war nicht gleich Direktorin. Wir haben den Bau betreut dann an der Stelle auch. Und haben übrigens auch gemerkt, wie was schief gehen kann. Also da hat ja so ein Inhaber, hat ja das vorher geplant. Der hatte sich da oben sein Penthouse reingeplant. Wir haben da eine Tagungsetage reingeplant. Wir haben die Lieferanten ausgesucht. Wir haben die Geschäftspartner ausgesucht. Wir haben das ganze Team rekrutiert. Also wir haben das Hotel quasi mitentwickelt und auch nochmal neu umgebaut mit den Architekten. Und das war ein super spannender Prozess, war aber auch ein Haus, was in der Insolvenz war damit. Und wir als Sanierer hatten die Aufgabe, das Haus am Markt zu platzieren. Und das hat, also wir sind im Jahr der Buga, die war dann in Potsdam, die Bundesgartenschau gestartet. Das hat uns einen richtigen Katalysator gegeben. Das war gut für uns. Konnten wir uns schon mal ein paar Sporen verdienen. Und dann waren wir nah am Max-Planck-Institut, haben mit denen Kooperationen geschaltet. Fraunhofer und war ein richtiges Tagungshaus. Also aber in Golm, das ist ja so ein bisschen ländlich, nah an Park Sanssouci, und haben da 5 tolle Jahre gemacht, haben da wirklich erfolgreich performt, und nach 5 Jahren ist es dann verkauft worden. Das war auch Sinn und Zweck. Mein Herz hat wirklich ein bisschen geblutet, aber dann war wieder Zeit für was Neues.
Ja, Selbstständigkeit.
Eben.
Deshalb sitzen wir hier, weil sonst hätten wir uns vielleicht nicht kennengelernt.
Ja, wo? Das stimmt.
Moritz Consulting, Unternehmensberaterin und Inhaberin dieser Gesellschaft, die sehr, sehr viel macht. War das jetzt der zwangsläufige Schritt? Waren 23 Jahre Hotellerie dann genug?
Nö. Ich hätte mir nie vorstellen können, was anderes zu machen. Weil ich wirklich mit Leib und Seele auch Gastgeberin war. Ich habe das gern gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Ich mag Menschen, ich interessiere mich für Menschen. Jetzt mal Klammer auf, Verwaltung, Klammer zu. Aber auch da gibt es natürlich Menschen, die ich mag oder die ich sympathisch finde. Und ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, und unser Vertrag ist dann beendet worden. Der ist ja wirklich beendet worden. Also wir haben es ja nicht selbst bestimmt. Wir haben es natürlich gewusst. Aber irgendwo war es dann schon so, wenn du das nicht selbst beendest, dann ist es ja schon mal so, dass du irgendwie in so einer Situation bist, was denn jetzt? Und ich habe mich in Berlin und Umgebung beworben, weil das war damals auch der Plan, dass wir gesagt haben, ja, Potsdam. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch im Berliner Raum weiterzumachen. Und ich war dann doch irritiert, wie man mit mir in Bewerbungsprozessen schon umgegangen ist. Also es ist ja gar nichts Dramatisches gewesen, aber man kriegt keine Antwort, man kriegt total verspätete Antworten, man wird in gewisser Weise nicht wertgeschätzt. Und irgendwo hat mich das ja schon so ein bisschen getriggert, wo ich gedacht habe, naja, will ich für so ein Unternehmen noch arbeiten gehen? Ich war zu der Zeit, ich sag's mal, schon zu alt, um für eine Referenz zu arbeiten, also es brauchte ich nicht mehr.
Also das Jahr 2005 nur mal zur Erinnerung.
Genau. Und wo ich dann gedacht habe, ich will das auch nicht mehr, weil ich hatte eine andere Haltung. Also weil ich auch anders agiert habe als Geschäftsführerin, als Direktorin anders mit Menschen umgegangen bin. Und da habe ich so gedacht, und hat sich die Branche vielleicht auch in gewisser Weise manchmal da auch hingebracht selber, ne? Dass wir jetzt über Fachkräftemangel reden und Fluktuation und. Und dann bin ich auf die ITB gegangen, und da hat mich ein Trainer angesprochen, der bei uns immer Workshops gegeben hat. Und der hat gefragt, machen Sie ihn jetzt gerade so? Ich glaube, ich bin auf der ITB wirklich zur Jobsuche gewesen, weil ich dachte, da triffst du ja ganz viele Leute und du kannst mal so dich umhören. Und der hat dann gesagt, können Sie sich auch vorstellen, Trainings zu machen. Und jetzt halte ich fest, ich habe immer so gedacht, ich habe mich denn so gesehen, wie gelangweilt ich manchmal in so Trainings gesessen habe, und habe gesagt, klar, schaffe ich. War dann wirklich noch ein bisschen herausfordernd, weil auch da habe ich mich dann reingekniet, habe mir von einer Freundin, die Trainerin ist, diese Trainerunterlagen geholt, und dann habe ich im Nebengewerbe erstmal angefangen und habe so ein bisschen Trainings gegeben, war dann relativ schnell aber zu groß für Nebengewerbe und habe dann gedacht, ja, du bleibst in der Branche, du bist wieder mit den Menschen zusammen, und es hieß auch nicht gleich Moritz Consulting, sondern Moritz Hotel Consulting am Anfang. Ist das erst seit 8 Jahren geändert worden.
Und also, um das breiter aufzustellen.
Um uns breiter aufzustellen, und während Corona hat uns das auch gerettet, muss ich dazu sagen. Und ja, und jetzt bin ich der Hotellerie insofern treu geblieben, dass ich jetzt manchmal auf der anderen Seite des Tresen stehe an der Rezeption, dass ich aber trotzdem noch mittendrin und voll dabei bin und dass ich immer noch mein Herz für die Branche schlagen lassen kann.
Ja, ich nenne das ja immer von der direkten in die indirekte Hotellerie. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Hast du einige Schwerpunkte, können wir nicht mehr so viel von anschneiden. Ich habe nur einen, also du bietest wahnsinnig viel an. Ich habe so einen Satz bei dir gelesen, wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern enorme Führungsdefizite. Führung ist keine Heldenarbeit, sondern Hausarbeit. Sie muss jeden Tag gemacht werden und fällt nicht auf. Aber wenn sie nicht gemacht wird, fällt es auf. Ist das jetzt, wird das immer besser? Hast du den Eindruck, dass die Hotellerie da doch jetzt an der Mache ist?
Ja, sind in der Mache. Aber die Hotellerie ist in der Mache. Und ich kann noch einen Satz dazu fügen. Führungskraft also mit großem K in der Mitte, ist ein Beruf und kann ich nebenbei erfolgen. Mhm. Und natürlich, also in Notsituationen fangen wir immer an zu reagieren. Und was bleibt der Hotellerie auch an bestimmten Stellen übrig? Und ich habe nochmal so eine Empfehlung. Wenn ihr eure besten Fachkräfte zu Führungskräften macht, reicht es nicht, also dass die in der Fachkompetenz stark sind und eine Sozialkompetenz haben, dann geht die Arbeit erst richtig los in der Ausbildung der Führungskräfte, nämlich um führen zu können, weil viele machen es, die wenigsten können es, und dann geht die Führungskräfteentwicklung los. Mhm. Und da ist eine Menge passiert, da ist die Hotellerie sensibilisiert worden. Ich glaube, dass sich trotzdem noch nicht genügend Zeit genommen wird, um sich diesem großen Thema zu stellen, weil das ist strategische Arbeit für mich, das ist Arbeit in die Zukunft. Und da wird zu kurz gedacht, also da wird einfach eine Position besetzt, ja wie bei mir, es war kein anderer da oder ich konnte gut ein- und auschecken oder wie auch immer. Damit klebe ich ein Pflaster oder ich kann da auch einen Moment mit klarkommen oder eine gewisse Zeit, aber strategisch gesehen hat das überhaupt gar keine Basis letztendlich. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben in der Hotellerie. Mhm.
Ich würde auch sagen, in der Breite ist es sicherlich noch hochverbesserungswürdig. In unserer Bubble so sieht das ziemlich gut aus und bewegt sich ziemlich viel, muss ich sagen.
Ja, nur wir sind nicht immer nur in der Bubble. Und ich sage manchmal auch, zwischen Theorie und Praxis liegt die Realität. Und die erlebe ich leider zu oft.
Zu oft.
Die Überraschungsfrage.
Oh mein Gott.
Ja, das lass auf.
Oh Gott, kommt jetzt noch was aus den Kopfhörern dann?
Ja, jetzt kommt noch was aus den Kopfhörern. Und ich sag mal, Click a Tree, sagt dir was?
Ja.
Das bei dir?
Ja.
Und? Das ist?
Oh Gott.
Wer macht das?
Christian.
Quiz.
Chris Kaiser.
Hey, sehr gut.
Oh Gott, war das jetzt schon die 100.000-Euro-Frage oder was?
Also, Click a Tree, mal kurz auf den Punkt gebracht.
Es ist eine Organisation, die, also sag ich mal, sich stark für den Klimaschutz mit einsetzt, die also Bäume pflanzt und wo ich durchaus in der Lage bin, auch zu spenden, damit noch mehr Bäume gepflanzt werden können.
Sehr gut.
Und das Klima erhalten bleibt.
Der gute Chris war auch in der Höhle der Löwen und hat den Hang zum Perückentragen. Und hier, Insider, und hier kommt seine Frage.
Hallo, liebe Annette. Joker-Frage zum Thema einfach mal machen. Du inspirierst ja immer viele Leute, begleitest sie bei Veränderungsprozessen, analysierst, hilfst, coachst. Frage ist, wie bringst du die Leute dazu, dass sie dann auch tatsächlich umsetzen, dass sie die Veränderungen annehmen, dass sie Dinge anders machen in Zukunft? Ist ja keine so einfache Sache, aber ich weiß, du hast drauf, deshalb teil doch mal bitte deine allercoolsten Einfach-mal-machen-Tipps mit uns.
Kannst du erstmal mit absetzen.
Okay, das ist ja cool. Das ist ja mega cool, was du dir hier einfallen lässt, Mensch. Bin überrascht.
Ja, ist auch tatsächlich das erste Wort von Frage, ja.
Also, ja, ist wirklich cool. So, jetzt willst du die Antwort. Oder Chris möchte die Antwort.
Ich auch, wir alle.
Ja, genau. Also für mich ist es wichtig, also an der Haltung der Menschen zu arbeiten, Haltung und Einstellung, und einen Stuhlwechsel zu initiieren, so dass derjenige auf einem anderen Stuhl Platz nimmt und mal guckt, also was er bis jetzt gemacht hat und wie es vielleicht anders geht. Wir sind sehr interaktiv unterwegs, so dass wir ich mache es ja nicht allein, wir sind ein Team von 12, Erfahrungslernen, also, und wir gehen immer erst in eine Analyse, dann erst in die Beratung und wirklich in die Umsetzung, weil bei uns beginnt eben Beratung, wo bei vielen der Kollegen Beratung aufhört, in der Umsetzung. Wir begleiten und wir sprechen die Sprache der Branche. Also wir wissen auch, wovon wir sprechen. Und es ist eigentlich alles viel zu theoretisch, was ich jetzt hier erzähle. Also ein Quatsch. Also wir beraten vom ersten Moment an und wir gehen in Beziehung mit ich gehe in Beziehung mit meinen Kunden und ich baue extrem Beziehungen auf und dass ein Vertrauensverhältnis entsteht und dass wir nicht nur über das Thema sprechen, nicht nur über die Beratung, sondern dass wir also so miteinander sind, also richtig dicke, dass das...
Dann spuren die um auf die Frage zurückzukommen, dann spuren die automatisch.
Ich glaube, ich habe die Frage gar nicht beantwortet.
Ja, was, wenn das mal nicht so läuft mit denen?
Wenn es nicht so läuft, wie ich die Umsetzen bringe.
Ja.
Naja, manchmal ein bisschen auch einen Schmerz spüren.
Also, ja. Weil, aber ich denke, dein Ansatz hier, dass man so eng miteinander ist, führt ja auch schon dazu, dass man die ein bisschen mehr übers Stöckchen bringen kann.
Und übrigens, ich bin in der Beratung nicht im diplomatischen Dienst.
Tschüss, Otto Dörner.
Ja, genau. Diese Frage, ich glaube auch, dass jetzt die Frage, ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt mal einer versteht. Also ich weiß jetzt, was ich sagen will.
Gut.
Und zwar, natürlich gehe ich in Beziehung mit den Menschen und ich interessiere mich für die und auch ihre Themen. Ich werde Teil des Systems in gewisser Weise und ich bin in der Beratung nicht im diplomatischen Dienst. Wir reden auch mal Tacheles. Also wenn, damit auch, also wir können auch immer wieder schönreden und schönreden. Ich glaube, wir bringen die Dinge einfach auf den Punkt. Mhm. Punkt.
Gut.
So, Punkt.
Danke für die Antwort. Danke, lieber Chris. Schön, dass du auch mal im Podcast warst. Oh Gott. Wolltest du ja immer. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die Frage jetzt so.
Ah, ich höre mir das nochmal an.
Ja. Schneid da bloß was raus.
Mal gucken. Eigentlich, ich fand das gut. Also ich habe gedacht, ich fand das gut. Nein, ich habe es auch verstanden tatsächlich. Das ist alles okay. Dann hast du jetzt was gemacht, hast dich rausgenommen und hast das Happe Kerkeling gleich gemacht und bist nach dem Motto Buen Camino, folge dem Ruf des Weges.
Ja.
Den bist du gegangen, den berühmten.
Ja.
Den Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela.
Ja, genau. Und das war einfach großartig. Ich glaube, Happe Kerkeling ist den Französischen gegangen. Ich bin den Küstenweg am Atlantik von Porto nach Santiago de Compostela. Ich bin mit einer Freundin gegangen. Wir sind noch ein Stück weiter gegangen am Schluss, weil wir hatten nur 3 Tage und 490 Kilometer.
Ja, und einmal kurz davor, warum? Wie kamt ihr darauf?
Tja. Das ist ganz einfach erklärt, das war nicht geplant, bei mir jedenfalls nicht. Meine Freundin hat mir erzählt, dass sie wandern geht. Ich habe gesagt, ich komme mit. Da hat sie gesagt, nee. Ich habe gesagt, ja. Nach dem zweiten Gin Tonic hat die auch ja gesagt. Und dann hat die mich angerufen im Oktober letzten Jahres, hat gesagt, wir müssen mal über unsere Wanderung sprechen. Habe ich gesagt, was willst du da besprechen? Wir wandern eine Woche. Hat die gesagt, falsch. Wir gehen von Porto nach Santiago de Compostela. Und dann dachte ich, oh, ha. Und ja, aber es war jetzt gar nicht mein Thema, die Kilometer, sondern schaffe ich das wirklich, 3 Wochen rauszugehen, ohne zu arbeiten, ohne, also ja, in meinem System zu bleiben, das war meine größte Herausforderung. Und so ist es gekommen. Ich bin mit meiner ältesten Freundin Kirsten, die wird es hier gar nicht hören, aber an dieser Stelle herzliche Grüße an Kirsten. Also bin ich gegangen und das war extrem großartig. Und ja, es gab keinen besonderen Grund. Ich hatte keine Frage zu klären. Ich habe auf die Erleuchtung gewartet. In gewisser Weise ist die auch gekommen, nur anders als gedacht.
Wie?
Ich habe auf so ein großes Wunder gewartet, dachte, jetzt passiert da extrem viel. Und für mich war überraschend, dass jeder Tag für mich irgendwie so eine Headline hatte, weil jeden Tag bin ich irgendwas begegnet oder ist mir aufgefallen, weil ich dann doch sehr näher bei mir war und jeder Tag hatte eine Headline wie zum Beispiel Bewegung. Also ich habe dann gemerkt, wie gut körperliche und geistige Bewegung ist, um klar zu sein, um positiv zu sein. Das Thema Routinen, das Thema perfekt, unperfekt. Ich habe Muscheln gesucht und habe mir die unperfekteste mitgenommen. Also jeder Tag hatte wirklich immer so eine Headline. Und das ging irgendwie dann doch schon morgens los. Und dann so war das dann so, dass ich den ganzen Tag darüber nachgedacht habe. Also jetzt nicht stets und ständig. Man kann das schwer transportieren, weil du lernst natürlich auch andere Menschen kennen. Wobei, wenn du zu zweit läufst, wirst du nicht so oft angesprochen. Du sprichst auch nicht selber an. Wir haben auch nicht gequatscht die ganze Zeit. Wir sind auch nicht immer zusammengelaufen. Du bist schon viel bei dir und hast eben Zeit, über viele Dinge nachzudenken und reflektierst. Und das ist wirklich schwer transportierbar, was dann so passiert, dass du eben, du bist ja auch nicht immer am Denken. Du erkennst die Schönheit auf dem Weg, kleine Wunder passieren. Sitzt eine Frau da und hat ein Schild um, Free Hugs. Und du denkst, hä? Und machst es und da passiert extrem viel, wenn die dich umarmt, weil du 5 Tage schon allein läufst und weil das was mit dir macht, wenn dich auf einmal jemand berührt und ja, wohnst mit 18 Mann da, schläfst du jedenfalls in so einer Unterkunft, musst dich organisieren, weil du die anderen nicht stören willst.
Gewöhnt man sich da dran? Ich kann es ja nicht, aber gewöhnt man sich dann dran, wenn man es
ein paar Mal
gemacht
nicht?
Hat?
Du kennst
jetzt mit 18 Leuten da, das, ich habe das mal gemacht am Königssee oben im Kerlinger Haus, auch in so einer, also schlafen war da schwer möglich. Aber gewöhnt man sich dran, ne?
Ich bin ja ein Internatskind, wie ich vorhin erzählte.
Ja,
aber wir hatten 10 Bettzimmer.
Okay.
Ja, ja. Also ich bin ja in den Ost geprägt. Wir haben auch nicht immer mit in diesen großen Herbergen. Also wir haben auch mal in einem Hostel oder meine Freundin war auch mal krank. 2 Tage. Da hatten wir dann einen Tag so ein kleines Tiny House. Das hat, also wenn du zu zweit läufst, kostet das genauso viel, als wenn du fast ein Bett buchst. Und deswegen haben wir das dann auch mal so gemacht. Wie uns war. Wir hatten nichts vorgebucht. Wir haben das Gepäck selbst getragen. Wir haben uns reduziert. Es war eine richtig geile Zeit.
Und ohne konkrete Erwartungen, nur mit Neugier und dem Drang nach Bewegung im Gepäck kamst du zurück. Und als wir hier hingefahren sind, hast du gesagt, die Arbeit in aller Anführung begann erst danach.
Ja, weil ich sage jetzt mal, die physische Herausforderung habe ich gut gemeistert. Es hat meinen Geist extrem frei gemacht. Ich habe viel über mich erfahren. Ich habe viel über mein Leben nachgedacht. Ich habe aber auch viel über andere Menschen gelernt und auch nachgedacht. Und jetzt beginnt diese Transformation oder hat begonnen in den Alltag. Und das ist für mich der wirkliche Camino, diese Herausforderung zu nehmen, das Bewusstsein, was ich erlangt habe, also mit zu integrieren und da auch nicht eben ungeduldig zu sein oder das zu überlasten und zu sagen, es muss jetzt alles umgesetzt werden, sondern dieses Prinzip der kleinen Schritte, was wir auch auf dem Camino gemacht haben. Wir sind auch nicht immer die ganz großen Strecken, wir sind manche Tage eben auch mal ein bisschen weniger gegangen. Dieses Prinzip der kleinen Schritte zu nehmen und zu sagen, ich schätze das, was ich jetzt schon einsetze, und trotzdem empfinde ich das als Herausforderung, weil ich möchte natürlich so viel wie möglich umsetzen. Und deswegen werde ich auch nächstes Jahr wieder laufen. Das steht auf jeden Fall fest.
Du kannst jetzt ja mal testen, was das gebracht hat, indem du mal wieder in eine Behörde gehst.
So.
Die Überraschungsfrage.
Noch eine?
Noch eine.
Oh mein Gott.
Ja, und zwar ist das jetzt während des Wegs wohl passiert. Und ich spiele sie einfach mal ein und danach kannst du sagen, wer das war und sowieso.
Ja.
Liebe Annette, hier spricht André. Ich weiß ja, wir haben videotelefoniert, als du auf dem Jakobsweg warst und an deinem Ziel angekommen warst. Und ich glaube, du hast auf einem Stein gesessen oder auf einem Turm, ich weiß es nicht mehr. Aber du hast Krümel am Mund gehabt. Was war auf deinem Brötchen drauf?
Das interessiert uns jetzt wirklich alle.
Ja, das war Capistera, da war ich gar nicht mehr auf dem Stein. Das ist das Foto. Ich saß dann bei so einem Imbiss, hatte ein verdammt leckeres Brötchen mit Schafskäse, Tomate, Paprika und irgendwie so einer super coolen Soße. Es war verdammt groß, war aber auch verdammt notwendig für mich. Also das, die Größe, weil ich extrem Kilometer hinter mir hatte. Und es gab übrigens ein alkoholfreies Bier dazu. Da weiß ich schon nicht mehr, wie das hieß. Also Superbock ist auch, also Superbock gab es dazu. Ja. Genau, ja. Und ja, und das war eine der leckersten Mahlzeiten des Sommers.
Und offensichtlich ist dem André das aufgefallen, das war kein Pickel, sondern es war halt ein großer Krümel. Und das war wohl beeindruckend.
Ja, also an dieser Stelle viele Grüße an André Claude Pohart. Und
rational.
Rational. Und ich glaube aber, dass den das irritiert hat mit meinem Krümelmund. Und ich bin, und da bin ich so voll, ist mir voll egal. Auch ich glaube auch so, also ich hatte mal eine Assistentin, die hat gesagt, also weißt du, die ist eigentlich immer egal, wie du aussiehst. So ganz ist es nicht.
Nee.
Aber ich sage jetzt mal, grundsätzlich bin ich dann, wenn ich dann so in so einer Sache bin und er hatte angerufen und ich war so geflasht und wollte ihm das unbedingt berichten und hatte den Mund voller Krümel und er hat dann so gesagt, du hast Krümel am Mund.
Ja, wie bei Loriot mit der Nudel, nicht?
Ja, ich glaube, das hat er auch erwähnt. Er hat dann, glaube ich, auch gesagt, das ist wie mit der Nudel bei Loriot. Ja.
Oh, schön. Ich wusste jetzt nicht, was dahinter steckt, war ganz gespannt und vielen Dank, lieber André, dass du mitgemacht hast für die Frage.
Ja.
Und somit hat er auch den Schluss dargestellt unseres Podcasts.
Schön.
Wir hatten ja noch viel mehr vor, aber jetzt ist es, wie es ist, alles gut. Und wir haben durchaus, es ist ja trotzdem 70 Minuten.
Irre.
70 Minuten.
Irre.
Ja, aber nein.
Ich ja immer, also wir könnten ja einen Tag quatschen, lieber.
Das schon. Haben wir ja schon gemacht auf dem Hotelcamp.
Ja, das
noch?
Stimmt. Oha.
Das stimmt. Das war auch ein tolles Kennenlernen.
Ja,
direkt.
Ja,
richtig gut.
Richtig.
Ja, vielen Dank. Das, also vor allem so diese DDR-Geschichte, FDGB und alles und mit diesem legendären Hotel Neptun fand ich ganz hochinteressant und Mir hat es viel Spaß gebracht hier. Jetzt guckt inzwischen auch die Sonne. Sonne direkt hier rein. Also jetzt ist es richtig gemütlich.
Ja, ne? Stimmt.
Und ja, ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt.
Sehr. Ja, und ich finde es auch, also ich glaube, das ist ja hier das Besondere bei deinem Podcast, also dass es jetzt gar nicht darum geht, dass ich jetzt hier meine Weisheiten loswerde, sondern die Geschichten zu erzählen, die man noch nicht kennt und die auch wieder verbinden.
Ja. Ne?
Das ist so der Punkt.
Ja.
Also mir hat es super Spaß gemacht.
Schön, mir
jetzt
auch.
Geht zum Airport.
Zum Airport. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Enkeln.
Ja.
Und grüße die alle ganz lieb. Komm gut rüber. Und dann.
Du musst noch die Überraschung einkaufen. Ich weiß, ich bin die mit den Überraschungen.
Ja, kannst ja auch eine Frage ausdenken. Also.
Überraschung.
Ob die sich darüber freuen.
Dann machen wir einen Videocall. Da sage ich, so Freunde, jetzt kommt hier erst ein Hahngekrähe und dann kommt Sascha mit einer Frage. Die kannst du schon mal überlegen und dann kannst du die Frage stellen.
Mhm. Vielen Dank. Und tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.